ARD Sounds.
Ich glaube, die deutsche Außenpolitik steht an einer Art Nullpunkt. Diese Konzepte, die wir hatten, mit denen wir diese Partner begriffen haben und diese Partnerschaften versucht haben, auch zu steuern, die funktionieren nicht mehr.
Aus dem Leben, der SR3-Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute mit Jörg Lau. Der Journalist ist Außenpolitik-Experte und internationaler Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit. Und in seinem Buch Der Westen sind jetzt wir blickt er auf die deutsche Außenpolitik der letzten Jahrzehnte. Und das machen wir heute auch mit ihm, worauf ich mich sehr freue. Hallo Herr Lau, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo Herr Jäger.
Herr Lau, Diplomatie ist erfolgreich, heißt es gerne, wenn man sie nicht zieht. Kriege dagegen sind gescheiterte Diplomatie. Wo ist da die Außenpolitik also in den letzten Jahren gescheitert?
Ja, da gibt es viele Momente, wo sie gescheitert ist. Das Offensichtliche für uns hier in Europa ist natürlich die russische Aggression in der Ukraine. Da haben wir ja lange auch immer wieder diskutiert. Wir brauchen mehr Diplomatie. Und wir haben ja im Grunde überhaupt keinen Gesprächsdraht aus Europa direkt mit Putin. Die Diplomatie läuft über die amerikanischen Emissionäre von Donald Trump, Kushner und Witkoff, sehr eigenartige Charaktere, überhaupt keine klassischen Diplomaten, das sind Geschäftsleute und Freunde der Familie Trump, sehr, sehr ungewöhnlich.
Haben Sie die auch mal getroffen?
Die habe ich nicht getroffen. Die bewegen sich in ihrer eigenen Welt, die fliegen mit ihren eigenen privaten Flugzeugen. Das sind Menschen einer abgehobenen Kaste, würde ich sagen.
Also alles andere als Diplomaten, klassische Diplomaten.
Genau, das sind eigentlich Geschäftsleute. Und man sieht daran auch, wie die amerikanische Regierung Diplomatie versteht, nämlich als Teil von Dealmaking, Business. Im Grunde so, wie Trump auch seine Immobiliendeals gemacht hat. Ja, immer muss auch etwas dabei herumkommen, was mit Diplomatie nichts zu tun hat und Politik, sondern Profit ist und so und sehr, sehr ungewöhnlich.
Das macht die Außenpolitik sicherlich auch schwerer. Die USA setzt Europa unter Druck. Russland, Sie haben es angesprochen, ist schon länger vom Partner zum Feind geworden. Israel größtenteils von uns genervt und ja, setzt auf Stärke um jeden Preis. Wie hat all das die Außenpolitik verändert, die deutsche?
Ja, ich glaube, die deutsche Außenpolitik steht, wie ich es in meinem Buch auch versuche zu erklären, an einer Art Nullpunkt. Diese Konzepte, die wir hatten, mit denen wir diese Partner begriffen haben und diese Partnerschaften versucht haben, auch zu steuern, die funktionieren nicht mehr. Die transatlantische Freundschaft, ja, wenn man das angesichts der täglichen schrecklichen Nachrichten über Donald Trump sagt, ist schon klar, dass das irgendwie so nicht funktioniert. Israel haben wir immer als die einzige Demokratie im Nahen Osten und Zwei-Staaten-Lösung mit diesen Begriffen beschrieben. Und das ist auch nicht mehr wirklich zutreffend für die Konflikte, in denen Israel sich befindet und die Art, wie Israel vorgeht. Naja, und China, einer unserer wichtigsten Partner für die Wirtschaft, ist auch nicht bloß der Raum der Möglichkeiten, wo wir herrliche Geschäfte machen können, sondern ist zu einem Risiko für die deutsche Wirtschaft geworden, wie die Abhängigkeiten dort gefährden. Den Standort Deutschland mittlerweile. Wir sprechen von einem China-Schock 2.0 mittlerweile. Das ist also alles sehr, sehr beunruhigend und wir müssen neu darüber nachdenken, wie wir uns in dieser Welt behaupten können.
Also kann man sagen, die Gleichung, die lange galt, die Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, die USA sorgen für unsere Sicherheit, China für unsere Exporteinnahmen und Russland für unsere Energie, die geht nicht mehr auf und spielt das auch mit ein Grund für den Titel Ihres Buches, Der Westen sind jetzt wir?
Ja, ganz genau. Diese Zeile habe ich mir gar nicht ausgedacht, sondern die kommt von einem deutschen Diplomaten, einer wichtigen Figur im Auswärtigen Amt, der kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump in so einer diskreten Runde von Experten sagte, mit so einem gewissen Seufzer verbunden, ja, der Westen, das sind jetzt wir. Ja, wenn wir das nicht machen und nicht verteidigen, was wir an diesem Westen schätzen, so wie wir ihn immer verstanden haben in unseren 80 Jahren Geschichte nach dem Krieg, dann war es das. Wir können uns jedenfalls nicht darauf verlassen, dass die Amerikaner das aufrechterhalten, sondern die verhalten sich teilweise schon wie eine Art Gegner unserer Vorstellung davon, was dieser Westen sein soll.
Wer ist mit wir noch gemeint neben uns?
Ja, dieses wir ist nicht Deutschland, sondern das sind im Prinzip ganz offen gesagt, alle, die dieses Anliegen teilen, diese Werte, für die der Westen stand, aber auch unsere gemeinsamen Interessen kraftvoll zu verteidigen in dieser Welt. Dazu muss man natürlich sagen, in Europa gibt es auch Kräfte, die auch diesen Westen gefährden, diese liberale, freiheitliche Demokratie, nicht als der Weisheit letzten Schluss betrachten.
Ungarn?
Die auf Nationalismus setzen, genau, Ungarn. Ungarn arbeitet so eng mit den Russen zusammen, dass man sich fragen muss, ob die eigentlich noch in unserem Lager sind. Und insofern müssen wir dieses Wir, glaube ich, größer denken. Das können in der ganzen Welt Partner sein wie Kanada, das kann Japan sein, das ähnliche Probleme hat wie wir mit Russland, mit China als aggressiven großen Nachbarn. Kann Südkorea sein, das können auch Partner sein wie Indien und Brasilien, mit denen wir sicherlich viele Diskussionen auch haben über unterschiedliche Vorstellungen darüber, was wie eine Demokratie funktioniert und was eine nationale Identität ist. Aber dennoch, das sind keine Gegner, das sind potenzielle Partner. Und so, glaube ich, müssen wir dieses Wir eben auch wirklich neu füllen mit neuen Beziehungen, die wir in aller Welt versuchen zu stärken.
Deutschland befindet sich in einer tiefgreifenden Krise der Außenpolitik, schreiben Sie in Ihrem Buch, geprägt von Fehleinschätzungen und veränderten internationalen Beziehungen. Was war so die größte Fehleinschätzung und welche Schuld trifft uns bei all dem auch selbst?
Also sicherlich ist das russische Beispiel für uns das dramatischste, weil Russland Krieg führt in Europa. Und das ist ja für Deutschland ganz besonders dramatisch, weil wir uns als diejenigen in Europa gesehen haben, die mit Russland eine Partnerschaft aufbauen wollten, die Russland am besten verstehen in Europa. Wir haben diese schreckliche Geschichte mit der Sowjetunion und den vielen Völkern der Sowjetunion durch den Zweiten Weltkrieg, die große deutsche Schuld an dem millionenfachen Tod dort. Und wir haben dann eine Geschichte der Ostpolitik, wo wir versucht haben, diese Beziehung auf neue Beine zu stellen, auf gemeinsame Interessen, auf wirtschaftliche Interessen, auf eine Verschränkung und Verkettung und Verflechtung von Interessen, die Stabilität geben sollte. Und das hat ja auch tatsächlich funktioniert in den ersten Jahren dieser Ostpolitik, ersten Jahrzehnten kann man sogar sagen. Und dann haben wir aber den Moment verpasst, und da nehme ich mich auch nicht aus, wo Russland auf eine andere Politik umgeschaltet hat, unter Putin, auf eine aggressive, militaristische, nationalistische, vielleicht sogar auch imperialistische Politik, die darauf ausgerichtet war, dieses russische oder sowjetische Reich sozusagen wieder aufzurichten und Nachbarn zu bedrängen. Da haben wir immer noch weitergemacht mit unseren Angeboten, Wandel durch Handel, Modernisierungspartnerschaft. Nach der Annexion der Krim haben wir noch eine Pipeline aufgemacht, sozusagen in diesem alten deutschen Denken. Wir schaffen Anreize dafür, dass dieser Mann doch keinen Krieg führen wird. Das ist doch vollkommen irrational. Ist es auch aus unserer Sicht. Aber er hatte andere Prioritäten. Seine Priorität war russische Größe und Zurückdrängen der EU, Zurückdrängen der NATO. Und er war dazu bereit, wie wir alle wissen, tausendfaches, hunderttausendfaches Leid über die Leute zu bringen. Und das ist etwas, wo wir viel zu spät reagiert haben.
Weil wir es uns nicht vorstellen konnten oder weil wir es nicht sehen wollten? Wo haben wir da die Partner nicht richtig wahrgenommen?
Ich glaube, wir wollten es nicht sehen nach dem Motto, es darf nicht sein. Ja, weil unsere Geschichte bis dahin in Europa gebaut war auf diesem Modell. Wir schaffen gemeinsame Interessen. Hier im Saarland braucht man das nicht lange zu erklären. Der sogenannte Erzfeind Frankreich, mit dem hat man sich versöhnt über die Verschränkung der Schlüsselindustrien nach dem Krieg. Montanunion. Daraus ist dann am Ende in vielen Stufen diese EU geworden, wo wir Freunde und Partner geworden sind. Und der heutigen Generation kann man kaum noch erklären, dass es sowas wie eine sogenannte Erzfeindschaft jemals gegeben hat. Dieses Modell haben wir letztlich universalisiert und haben gedacht, so können wir jetzt auch im Osten Europas vorgehen. Und mit vielen Nachbarn in Osteuropa funktioniert es ja auch innerhalb der EU. Aber Russland hat halt auch noch eine andere Tradition und ein anderes Denken. Und dann gibt es noch den besonderen Faktor Putin dabei. Den haben wir auch falsch eingeschätzt. Ja, den haben wir gesehen als jemanden, mit dem man arbeiten kann, als einen rationalen, wenn auch brutalen Führer Russlands. Und ja, so kam dann dieser finale Überfall auf die Ukraine überraschend, obwohl er ja schon Tschetschenien, Georgien und schon mal die Ukraine überfallen hat. Und das ist immer noch nicht richtig aufgearbeitet, finde ich.
Das eine ist die Fehleinschätzung Russlands und Putins, aber auch bei den USA und China haben wir uns in Teilen zu sicher gefühlt. Wie kann man das erklären?
Also ich erinnere mich an die erste Amtszeit Donald Trumps, als er 2016 gewählt wurde. Es war ein großer Schock, das kam direkt auch noch nach dem Brexit. Auch so ein Schock, wo wir auch einen Partner nicht so eingeschätzt hätten. Man hätte nicht gedacht, dass die Briten das wählen werden, dass sie aus der EU rausgehen. Das ist doch vollkommen schädlich und so weiter. Dann kam der zweite Schock 2016. Die Amerikaner wählen Donald Trump. Und was ich erlebt habe als jemand, der das als dramatischen Einschnitt beschrieben hat in der Zeitung, war, dass alle mich beruhigen wollten. Das ist ein Unfall, das ist eine Ausnahme, das steht nicht für Amerika, da sind so viele Erwachsene in der Regierung um ihn herum, die werden ihn schon bremsen, es wird schon nicht so heiß gegessen und so weiter. Mhm. Und schon die erste Amtszeit war dramatisch. Das war schon ein Bruch mit dieser alten Rolle Amerikas. Wir sind die Ordnungsmacht, wir sind der Beschützer Europas. Es ging damals schon los, man hat es aber nicht ernst nehmen wollen. Und ich und mein Kollege Bernd Ulrich, die einen Aufsatz dazu in der Zeit veröffentlicht haben, wir wurden angegriffen, dass wir uns von Amerika abwenden. Wir haben aber nur aufgeschrieben, was da stattfindet, dass nämlich Amerika sich von Europa abwendet in Form von Trump. Und dann kam Joe Biden an die Macht und alle haben gesagt, siehste, es war tatsächlich ein Unfall.
Durchatmen nochmal. Aufatmen, ja.
Und Biden sagte, America is back und so weiter. Und dann haben sich alle wieder beruhigt. Und wir haben uns letztlich wieder darauf verlassen, die sind wieder da. Wir brauchen diese Aufgaben, uns selbst in der Welt aufzustellen, neue Partner zu finden, uns zu verteidigen, doch nicht so dramatisch zu nehmen. Ja, und nun zweite Amtszeit Trump. Und jetzt kann es, glaube ich, niemand mehr leugnen, dass wir tatsächlich in diesen Fragen auf uns selbst zurückgeworfen sind.
Sie haben schon gesagt, der US-Präsident hält uns auch in seiner zweiten Amtszeit ja in Atem, nicht nur uns, sondern auch die Welt. Wie sehr nervt es Sie persönlich, sich jeden Tag mit Trump und vor allen Dingen auch den Folgen seiner Politik beschäftigen zu müssen?
Oh Gott, ja, das ist wirklich schrecklich, muss ich sagen. Also ich kann es ja leider nicht bleiben lassen. Es ist mein Job, ich muss es tun. Aber das ist ein zentraler Punkt, den Sie da ansprechen. Mhm. Dieser Aufmerksamkeitsimperialismus von diesem Trump, der es nicht aushalten kann, eine halbe Stunde nicht Schlagzeilen zu machen, das ist ein Hauptantreiber, glaube ich. Und viele seiner irren Schwankungen lassen sich auch nur so erklären. Ja? Es kann gut sein, dass er aus diesem Grund demnächst irgendwie was in Kuba macht. Ja, weil er braucht immer das nächste große Ding. Und das ist ein Geheimnis seines Erfolgs in gewisser Weise auch, weil er das wie kein anderer Mensch kann, die Augen der ganzen Welt auf sich zu richten. Aber es tut weh oft.
So geht's vielen, ja. Und man fragt sich auch oft, was ihm die Welt in Anführungszeichen fast durchgehen lässt oder über welches Stöckchen man immer wieder springt, wo man sich manchmal fragt, wofür Biden vorher kritisiert wurde, wenn er Namen verwechselt hat oder so.
Ja, es gibt keine Maßstäbe mehr für das, was Trump macht. Also gemessen an dem, was Biden an Fehlern gemacht hat, ist das einfach jenseits der Skala, was wir hier erleben. Und es ist auch ein Problem für Journalisten, denn man kann ja nicht in dieser Dauerempörung jeden Tag irgendwie den neuen extremen Irrsinn den Menschen vorlegen und bewerten. Niemand möchte da mehr folgen und dadurch stumpft man auch gewissermaßen ab. Also er sagt unglaubliche Dinge, die jeden anderen Präsidenten möglicherweise sein Amt gekostet hätten oder jedenfalls einen Skandal gemacht hätten. Er sagt irgendwie, wir bombardieren jetzt den Iran in die Steinzeit zurück. Ja, das ist doch unglaublich. Das ist eine Ankündigung von Kriegsverbrechen. Und wir berichten das aber alle, als wäre das wieder so eine normale Äußerung von einem Präsidenten. Und das ist für Journalisten ein Problem, das ist, glaube ich, auch für viele Hörer und für viele Nachrichtenzuschauer ein Problem. Man kann es nicht mehr hören, man stumpft ab. Und das macht ihm natürlich die Sache leichter, auch wieder einfach weiterzumachen. Das ist ein Phänomen, das wir noch nie hatten.
Wie achten Sie drauf, eben nicht abzustumpfen oder nicht genervt abzuwinken?
Ich versuche mich immer wieder zu zwicken und zu sagen, kann das wirklich wahr sein, dass wir jetzt darüber berichtet haben, über so eine Äußerung und das nicht markiert haben als eine Ungeheuerlichkeit und als ein Verlorengehen jeglicher Maßstäbe. Ja, also man hat ja manchmal das Gefühl, man hat keinen Boden mehr unter den Füßen. Es gibt in der Sprache diese Dinge, aber natürlich auch unglaubliche Korruption im Weißen Haus. Ja, früher hätte es Untersuchungsausschüsse ohne Ende gegeben. Jetzt lebt man damit, dass da irgendwie Milliarden auf irgendwelchen Kryptokonten landen von irgendwelchen Herrschern aus irgendwelchen Ländern. Und das ist der normale Lauf der Dinge. Es ist wirklich eines der Hauptprobleme heute, glaube ich, unsere Maßstäbe zu bewahren und nicht zum Zyniker zu werden in diesen Zeiten.
Wie ist es ihm gelungen, dass es da eben keine Untersuchungsausschüsse gibt, dass ein Skandal ihn sein Amt kostet? Hat er die Leute ausgetauscht? Ist wirklich, wie man hört, die Angst vor ihm zu groß?
Beides. Also das gehört zusammen. Er hat in den Apparaten, die dafür zuständig wären, also in diesem Fall jetzt Kongress, hat er eine republikanische Partei, die praktisch ihre Rolle als Kontrolleur der Regierung komplett aufgegeben hat. Auch sehr, sehr beunruhigend, weil die Gewaltenteilung ist ja nun etwas Hochheiliges in der amerikanischen Verfassung, etwas, was wir als Deutsche in der Nachkriegszeit auch durchaus durch Beispiele, wie das von Amerika gelernt haben, hochzuschätzen. Und das existiert in dieser Form nicht mehr. Mhm. Es gibt noch die Gerichte, die ab und zu ihm sozusagen Stöcke in die Speichen stecken. Aber das ist ein offener Kampf, ob diese Regierung, Trump, sich nicht auch über die Justiz hinwegsetzt. Und dann gibt es gar kein Halten mehr.
Es liegen noch 3 Jahre Amtszeit von Trump vor uns als Präsident. Was, denken Sie, erwartet uns da noch von ihm und den USA?
Wenn Sie mich fragen, was die nächste Woche vielleicht noch bringt, dann würde ich mich vielleicht trauen. Aber dieses eine Jahr fühlt sich schon an wie mehrere. Und selbst diese 3 Monate dieses Jahres, die wir erlebt haben, fühlen sich an wie ein ganzes Jahr. Wir haben die Venezuela-Krise gehabt. Wir haben eine Grönland-Krise gehabt, wo es schon mal fast dazu gekommen wäre, dass NATO-Staaten mit Waffen aufeinander losgegangen wären, die USA gegen Dänemark. Jetzt haben wir einen 2. Golfkrieg, von dem niemand weiß, ob der endet, wann der endet. Also das ist einfach unglaublich. Dieser Präsident agiert wie so ein geopolitischer Zufallsgenerator, Chaosagent. Mhm. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Beunruhigendes, weil wir haben die USA bei aller Kritik, die es immer wieder gab aus Europa an einzelnen Entscheidungen, immer als Ordnungsmacht wahrgenommen. Und sie sind eine Unordnungsmacht geworden. Sie sind ein Problem geworden für alle ihre Partner, die dauernd versuchen müssen, die irgendwie wieder einzufangen und in Schach zu halten. Das ist vollkommen neu.
Der Druck muss hinter den Kulissen groß sein. Sie begleiten häufig Politiker auf ihren Reisen. Was bekommen Sie da hinter den Kulissen zu hören? Wie groß ist der Druck bei den Verantwortlichen?
Ja, der ist gigantisch. Also das betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern alle NATO-Partner in Europa. Das ist bei den Briten so. Die sind ganz stolz auf ihre besondere Freundschaft mit den Amerikanern. Jetzt wird der britische Premier dauernd gedemütigt, öffentlich von Trump. Und diese Regierung überlegt jetzt, ob es wirklich so schlau ist, den König Charles nach Amerika zu schicken, was sie ja versprochen haben. Natürlich, um Trump zu schmeicheln. Der ist ja für dieses ganze Gold und den Pomp eines Königshauses super empfänglich. Aber jetzt hat man Angst, dass man sich damit eine Blöße gibt und dass man den König Charles praktisch verheizt, wenn man den jetzt nach Amerika schickt. Das sind wahnsinnige Überlegungen. Sowas hat es noch nie gegeben. Unsere Politiker in Berlin sind in einer wahnsinnigen Klemme. Die sind vollkommen empört wegen dieses Iran-Kriegs, dessen Folgen uns noch lange beschäftigen werden, auch innenpolitisch. Ja, die ganzen Reformvorhaben, die diese Regierung hat, die stehen ja alle in Frage, wenn wir eine Energie- und Wirtschaftskrise zu gewärtigen haben. Wie viel kann man davon eigentlich noch machen? Wem wird das innenpolitisch eigentlich nützen, wenn die Leute hier hohe Benzinpreise und Gaspreise haben und so? Also möchte man eigentlich Trump entgegentreten, bremst sich dann aber natürlich wieder, wenn man denkt, ihn nicht noch mehr reizen. Der hat keine Bremse, der Mann. Und am Ende könnte es noch schlecht für uns ausgehen.
Merz hat sich jetzt getraut, wenn es darum geht, die Straße von Hormuz abzusichern. Was kann das für Deutschland bedeuten, dass er sich in dieser Frage gegen Trump gestellt hat und gesagt hat, nee, wir beteiligen uns da erstmal nicht dran. Das ist nicht unser Krieg.
Ja, Friedrich Merz, der sich selbst als zu Recht als großen Transatlantiker gesehen hat, Transatlantikbrücke geleitet. Er hat für eine amerikanische Investmentfirma gearbeitet. Er spricht die Sprache. Er hat einen Draht zu Trump. Ist in dieser verrückten Rolle, dass Trump jetzt immer wieder über ihn spricht, als jemanden, auf den man sich nicht verlassen kann, als Beispiel dafür, dass die Alliierten nichts für uns, die Amerikaner, tun, während wir für sie doch alles tun. Und ich finde das trotzdem ganz richtig, wie Friedrich Merz das gemacht hat, zu sagen, dass wir lassen uns nicht in diesen Krieg hineinziehen, wenn ihr darüber reden wollt, was man nach einem Waffenstillstand tun kann, um die Lage wieder in Ordnung zu bringen, diese Straße von Hormuz, von Minen zu räumen und so weiter. Wir können über alles reden, aber wir sind nicht Teil dieses Krieges. Das ist für Merz eine Rolle, die er sich so nie vorgestellt hat. Er hat gedacht, als er in das Amt ging, ich werde ganz anders als Scholz und anders auch als Merkel, die Trump ja hasste, ich werde einen guten Draht haben. Ich werde mit diesem Mann klarkommen. Wir werden nicht Freunde sein, aber ich kann für Deutschland das Beste rausholen. Und jetzt ist er plötzlich in der Ecke. Also auch für Merz sehr, sehr überraschend.
Haben Sie Trump eigentlich persönlich mal getroffen, erlebt?
Leider nicht. Ich hätte gerne einen direkten Eindruck gehabt von ihm. Meine Frau, die Friedrich Merz für die Zeit begleitet, war letztens mit im Oval Office und war wirklich beeindruckt und auch schockiert von dieser Atmosphäre dort. Die ist nämlich wie bei Hofe, ja, beim absolutistischen Herrscher. Alle haben Angst, hat sie mir erzählt, dass sie bei der richtigen Stelle lachen, dass sie nicht zu lange lachen. Sobald Trump bei seinem oft wirren Redefluss eine Pause macht, schreien alle ganz laut hinein und rufen Mr. President und stellen irgendwie eine Frage. Und dann pickt er sich Leute raus, von denen er weiß, die sind auf seiner Seite. Und alle haben, und das ist auch noch eine Besonderheit, alle haben oder viele haben Schönheitsoperationen, die man ja auch schon Mar-a-Lago-Face nennt. Ja, also sehr hohe Kieferknochen, aufgespritzte Lippen. Es ist eine wirklich unwirkliche Atmosphäre. Auch das ist so nie da gewesen.
Hätten Sie sich das vorstellen können, dass die USA, Europa, Deutschland sich so entfernen und die Beziehung so unter Druck gerät?
Nein, ich habe schon gesehen, das hat nicht mit Trump angefangen. Obama hatte schon gesagt, wir haben größere Interessen in Asien zum Beispiel. Da müssen wir uns mehr drum kümmern. Das war auch vollkommen rational. China aufstrebende Macht, Asien wirtschaftlich wahnsinnig bedeutsam und über den Pazifik für Amerika ja gewissermaßen auch eine entfernte Nachbarschaft. Völlig rational, dass das auch in Europa dazu führt, dass wir mehr für uns selber tun müssen. Aber diese Art offene Feindschaft, die man jetzt erlebt, dass wir behandelt werden, als wären wir Gegner, als wären wir die Opposition, das ist etwas Neues. Man kennt das ja auch von J.D. Vance, dem Vizepräsidenten, der manchmal über die Europäer ganz herablassend redet, so als hätten wir nicht mehr die gleichen Werte, als gäbe es keine Freiheit bei uns, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, das sei das alles gefährdet. Und das ist etwas, was ich mir in der Krassheit nicht habe ausmalen können.
Wenn wir nochmal auf Trump und Putin und deren Beziehungen schauen, wie ist die Beziehung zwischen den beiden und welche Gefahr besteht dadurch auch ja, für Deutschland und uns in Europa?
Ja, also Trump möchte, glaube ich, von Putin anerkannt werden. Er sieht in ihm einen starken Mann. Er selber will ja auch ein starker Mann sein. Er hat auch autokratische, autoritäre Tendenzen, wie man in der amerikanischen Innenpolitik sieht. Und Putin ist für ihn jemand, den er durchaus bewundert, auch wegen seiner Rücksichtslosigkeit und Brutalität. Man sieht das darin, wie Trump zwischen der Ukraine und Russland unterschiedlich sich positioniert. Die Ukraine ist tendenziell das Problem. Die Ukraine wird bedrängt, die soll einen Kompromiss machen. Und meistens wird auf die russischen Forderungen sehr stark eingegangen. Ja, also da ist eindeutig, wo Trumps Sympathien liegen. Und das hat sicherlich viel damit zu tun, wie er sich vorstellt, wie ein starker Herrscher auftreten sollte.
Wer spielt da mit wem?
Ja, ich halte Wladimir Putin, ausgebildeten KGB-Agenten hier, für den schlaueren Player. Der weiß genau, Leute zu lesen, der weiß zu nutzen, was ich eben beschrieben habe, dass Trump anerkannt werden will.
Seine
Eitelkeit, schmeichelt ja. ihm, ja, der sagt dann, das hast du ganz grandios gemacht und so. Und man konnte das im letzten Jahr bei diesem Alaska-Gipfel sehen, wo Trump Putin empfangen hat, einen roten Teppich ausgebreitet hat und eigentlich einen Großmächtegipfel feiern wollte mit Putin. Und das ist natürlich etwas, das weiß der Putin und der bedient das voll. Ja.
Es wird auch immer wieder die Sorge geäußert, dass es einen Angriff von Seiten Russlands auf die NATO geben könnte. Müssen wir uns vor so einem Angriff fürchten? Wie ist Ihre Einschätzung?
Ich glaube, wir müssen uns nicht ganz akut davor fürchten, dass das bald passiert. Aber es gibt hier eine wirklich paradoxe Situation mit der Ukraine. Die Ukraine absorbiert im Moment die russischen Angriffe und Kräfte. Wir wollen alle, dass es dort zum Waffenstillstand und zu einem Frieden kommt. Wenn das geschehen ist, haben die Russen Zeit, sich anders aufzustellen, aufzurüsten und andere NATO-Partner zu bedrängen. Dann wird es möglicherweise richtig gefährlich. Wir haben jetzt Finnland in der NATO, 1300 Kilometer direkte Grenze mit Russland. Die baltischen Staaten sind sehr exponiert. Die müssen darauf zählen, dass die NATO sie im Zweifelsfall verteidigt. Und das geht runter bis zum Schwarzen Meer. Wir haben eigentlich wieder so eine Art eisernen Vorhang, wie im Kalten Krieg mit Russland. Und so wie die Sowjetunion, möchte ich schon sagen, so wie Russland aufgestellt ist, so aggressiv, mit einer Kriegswirtschaft, mit diesem Führer, muss man damit rechnen, dass das weitergeht. Dass er versuchen wird, die NATO weiter zu provozieren und die Amerikaner aus Europa rauszudrängen. Das ist sein Ziel.
Lassen Sie uns in den Nahen Osten schauen, wo gerade der Krieg im Iran ja für weitere Unsicherheit sorgt. Welche Rolle spielten dabei auch die Kriege, die die USA zuvor in der Region von 2001 bis 2021, Afghanistan, Irak und in Syrien geführt hat?
Ja, das ist ganz wichtig, dass Sie darauf zu sprechen kommen, denn das ist die Vorgeschichte. Ich glaube, dass man die Trump-Politik nicht verstehen kann ohne diese Antiterrorkriege. Der Krieg gegen Afghanistan ist in der Schmach geendet mit einem Abzug, wir wissen es alle noch, 2021, wo man alles zurücklassen musste und die Taliban sind wieder im Amt. Es war also irgendwie für nichts in gewisser Weise. Der Krieg gegen den Irak war aufgebaut auf Lügen, wie wir heute wissen, und auf Hybris, auf der Idee, wir gehen da rein, wir machen Shock and Awe, wie man damals sagte, das Regime wird kollabieren und wir bauen einen neuen Nahen Osten auf. Ursprünglich hatte Trump das eigentlich kritisiert, diese aus seiner Sicht dummen Kriege. Er würde sowas nicht mehr anfangen. Und jetzt sehen wir zu unserem Erstaunen, dass er in gewisser Weise in diese Tradition aber reingeht, dass er beim Iran offenbar die Idee hatte, mit neuen technischen Mitteln, mit der Übermacht der US-Armee, das zu schaffen, einen Regimewechsel herbeizuführen und damit letztlich ein Hauptproblem des Nahen Ostens, nämlich diese destruktive Macht Iran, aus dem Spiel zu nehmen. Und so sind wir eigentlich in einem Kontinuum dieser letzten Jahrzehnte von amerikanischer Außenpolitik, die immer wieder gescheitert ist und irgendwie kurioserweise nie die Lektion daraus zieht, dass militärische Überlegenheit nicht alles ist, dass man eine politische Strategie braucht.
Wenn ich Sie richtig verstehe, haben diese Interventionen der USA in der Region in den vergangenen Jahren den Iran vielleicht sogar gestärkt, statt
ja,
ihn zu schwächen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der kaum in der Debatte eine Rolle spielt. Die USA haben einen Feind Irans aus dem Spiel genommen, das waren die Taliban in Afghanistan, Feinde des schiitischen Islam, mit denen es immer wieder Konflikte gab, und dann den größten Feind des Iran, nämlich Saddam Husseins Irak, auch noch aus dem Spiel genommen. Dadurch konnte sich der Iran, die Islamische Republik, in der ganzen Region als Vormacht ausbreiten, mit diesen Milizen, die wir kennen, die Stellvertreter des Irans in der Region sind. Also paradoxerweise haben diese Antiterrorkriege den Iran erst zu dieser regionalen Macht gemacht, die heute ein Problem für uns alle darstellt.
Könnte der Iran am Ende vielleicht sogar noch stärker dastehen als vorher nach diesem Krieg?
Das ist jetzt der Worst Case, wenn das Regime überlebt, wenn es die Gelegenheit bekommt, sich militärisch wieder aufzustellen. Im Moment sind sie schon sehr geschwächt, muss man sagen. Dann ist durchaus damit zu rechnen. Die haben nämlich durch diese Dummheit, dass man diese berühmte Straße von Hormuz nicht vorher mit eingeplant hat in seine Kriegführung seitens der Amerikaner und der Israelis, etwas gelernt. Sie können die ganze Welt erpressen, indem sie diese eine Meerhänge mit ganz geringen Mitteln beherrschen. Das können ein paar Minen sein, ein paar Schnellboote, ein paar billige Drohnen. Und sofort fährt kein Schiff mehr da durch und ganz Asien hängt an diesem Öl und so weiter. Und sie können so enormen Druck aufbauen. Das war eigentlich vollkommen bekannt. Alle Planspiele der Militärs hatten das schon berücksichtigt. Aber in dieser Hybris hat Donald Trump das offenbar nicht wahrhaben wollen. Und das haben die nun gelernt. Sie können mit geringen Mitteln die ganze Welt gefangen halten. Und da sehe ich eine große Gefahr.
Also es war leichtsinnig, wenn ich Sie richtig verstehe, diesen Krieg zu beginnen. Aber war es auch notwendig, den Krieg zu beginnen?
Meiner Meinung nach nicht. Die Gründe, die gegeben wurden für diesen Krieg, sind nicht plausibel. Es gab keinen bevorstehenden Angriff des Irans auf Amerika. Wir haben gar nicht die Waffen dazu. Israel hatte im letzten Sommer die gesamte Flugabwehr ausgeschaltet. Israel kann im Iran so frei agieren, dass die ja dort ganz gezielt Führer ausgeschaltet haben mit Raketen. Im letzten Jahr ist das schon geschehen. Das Regime war verhasst bei seiner eigenen Bevölkerung. Zehntausende Menschen sind auf die Straßen gegangen, sind auch Zehntausende getötet worden. Das Regime hat also keine innere Legitimität mehr. Und den Weg zur Atombombe, die größte Furcht, die wir alle haben müssen, der war auch verbaut. Denn Donald Trump hat selber gesagt im letzten Juni, wir haben dieses Atomprogramm obliterated, ist das amerikanische Wort, also komplett pulverisiert. Es gab keinen plausiblen Grund für diesen Krieg. Man hätte den Druck auf den Iran ganz anders auch aufrechterhalten können. Mit Sanktionen, mit Diplomatie, auch mit militärischem Druck, aber ohne einen Krieg, wie wir ihn jetzt erleben.
Sanktionen gab es in der Vergangenheit schon, die nicht immer zum Erfolg geführt haben?
Richtig. Die sind aber überhaupt noch nicht ganz ausgeschöpft. Man muss sich vor Augen halten, wir in Deutschland haben erst vor kurzer Zeit die Revolutionsgarden zur Terroreinheit erklärt. Das hätte man längst machen können. Wir haben sehr, sehr gezögert. Da sind auch deutsche Fehler begangen worden, weil wir immer gedacht haben, wir können mit diesem Regime noch irgendwie auf dem diplomatischen, auf dem Verhandlungsweg zu Rande kommen. Da hätte man sehr viel mehr machen können. Man kann auch immer noch mehr machen, um die Opposition zu unterstützen. Man kann Internet-Terminals ins Land schmuggeln, damit die sich vernetzen und kommunizieren können. Man kann den wirtschaftlichen Druck weiter erhöhen auf die Schmuggelrouten, mit denen das Regime sich versorgt, um die Sanktionen zu umgehen. Also es gab nicht die Alternative, gar nichts tun oder Krieg führen. Das ist das Problem, das ich habe mit der jetzigen Lage, dass das immer so dargestellt wird. Entweder tut man nichts und das Regime macht einfach weiter oder man führt Krieg. Das ist eine falsche Alternative.
Auch wenn das Regime durch den Krieg geschwächt ist, viele aus der Führungsspitze getötet wurden, wie lange aus Ihrer Sicht kann der Krieg im Iran noch dauern?
Ja, der kann potenziell noch sehr lange dauern, denn dieses Regime ist seit 47 Jahren darauf getrimmt, unter schwersten Umständen zu überleben. Das ist deren eigentliche Mythologie, ja, also dass sie sagen, wir stehen gegen die ganze Welt, wir sind eine Nation von Märtyrern, immer verschwören sich alle gegen uns und sie haben Mittel und Wege gefunden, Partner zu finden in Russland und China, aber auch Schmuggelrouten einzurichten, um irgendwie zu überleben. Sie sind, das muss man sagen, sie sind so geschwächt wie noch nie, natürlich auch durch diesen Krieg jetzt, aber es ändert nichts daran, dass sie immer noch behaupten können, wenn wir nur überleben, dann haben wir eigentlich gewonnen. Die Angreifer müssen eigentlich einen Regime-Change herbeiführen, damit sie sagen können, wir haben Erfolg gehabt. Das Regime muss nur übrig bleiben. Und da ist es fast egal, wenn die obersten drei Etagen getötet worden sind. Wenn irgendwie dieses Regime überlebt, ist das ein Sieg für dieses Regime. Das ist ein asymmetrischer Konflikt, wo auch Sieg und Niederlage ganz asymmetrisch definiert werden.
Also hängt ein Frieden nicht allein von Trump oder Israel ab?
Das ist ja die eine Lektion, die wir hier live erleben können. Die ganz große Übermacht bedeutet nicht, dass man am Ende entscheiden kann, wann die Sache so zu Ende ist, wie man es selber gerne hätte. Da hat ein amerikanischer General mal den schönen Satz gesagt, the enemy gets a vote. Also der Feind hat mitzubestimmen, wie der Krieg ausgeht. Am Ende muss man zu irgendeiner Art politischen Lösung kommen. Und das wird eine demütigende Situation werden, wenn man eben ganz offiziell mit diesem verhassten Regime irgendeine Art von Deal machen muss.
Ihre Frau wurde in Teheran geboren. Haben Sie den Iran dadurch nochmal anders kennengelernt? Oder waren Sie auch als internationaler Korrespondent für die Zeit auf deinem Land?
Ich war zweimal zu größeren Reisen im Land. Das letzte Mal liegt es schon 10 Jahre zurück. Wir hatten auch Schwierigkeiten, oft Visum zu bekommen, weil wir nicht als freundliches Medium vom Regime angesehen werden. Aber es gab immer wieder Zeiten, wo sich das auch etwas geöffnet hat und der Iran der Welt zeigen wollte, schaut mal, wir sind gar nicht so schlimm. Und in einer dieser Phasen, 2016, war ich da. Das muss man sich vorstellen. Ich bin tatsächlich durch ein Atomkraftwerk geführt worden. Man wollte damals beweisen, weil es gab das Atomabkommen mit den Europäern, den Amerikanern, aber auch China und Russland haben das ja unterstützt. Und der Iran wollte zeigen, alles transparent, wir sind gar keine aggressive Macht, wie ihr uns immer hinstellt. Und so wurden wir durch einen Forschungsreaktor geführt. Das hat sich dann sehr schnell wieder erledigt und das Regime hat wieder auf Aggression umgestellt, in dem Moment, wo dieses Atomabkommen auch nicht wirklich umgesetzt wurde. Es ist ein Land, das eine wirklich große Nation mit langer Geschichte, das nicht reduzieren darf auf dieses schreckliche Regime, auch nicht auf diesen Islamismus und Terrorismus, den es exportiert. Es ist eine Schande, dass dieses großartige Land immer so als Paria der Weltgemeinschaft dasteht. Es hat Potenzial, eines der dynamischsten Länder, kulturell, wirtschaftlich, überhaupt auch diplomatisch zu sein und nicht dieser Störer. Und ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass das eines Tages so kommt, aber im Moment sind wir in einer etwas finsteren Phase.
Lassen Sie uns doch mal auf Israel blicken. Sie empfehlen der deutschen Israel-Politik mehr Empathie und mehr Distanz zugleich. Was heißt das?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Punkten, bei denen wir mit der israelischen Führung generell übereinstimmen, was den Blick auf die Region angeht. Wir haben schon über Iran gesprochen. Wir sehen auch in Deutschland Iran als eine existenzielle Gefahr für Israel. Meiner Meinung nach bedeutet das nicht, dass man deshalb für diesen Krieg sein muss. Allerdings ist unser Interesse auch, den Iran einzudämmen und diese ganzen Milizen, mit denen die ganze Region immer wieder ins Unglück gestürzt haben, die Hamas, die Hisbollah, die Houthis, die irakischen Milizen, das ist ein gemeinsames Interesse. Was diese israelische Regierung in Gaza gemacht hat nach dem Angriff, wo sie meiner Meinung nach jedes Recht hatte, gegen die Hamas vorzugehen, ist überhaupt nicht mit Terrorbekämpfung zu rechtfertigen. Es sind, das gibt die israelische Regierung heute zu, mehr als 70.000 Menschen umgekommen. Das sind nicht alles Hamas-Kämpfer und das sind auch nicht alles Kollateralschäden, wie man dann immer so zynisch sagt, die man rechtfertigen kann. Da muss mehr kritisiert werden. Und auch was in den besetzten Gebieten in der Westbank passiert, ist so nicht in Ordnung und muss von der deutschen Regierung stärker angesprochen werden. Da werden Palästinenser vertrieben, die Siedler verüben terroristische Taten dort und das wird nicht geahndet vom israelischen Staat. Das muss stärker kritisiert werden.
Sie selbst waren immer wieder vor Ort in Israel, aber auch in den angesprochenen besetzten Gebieten. Wie haben Sie da die Unterschiede auch zwischen den offiziellen Politikern und ja eben der Realität vor Ort erlebt?
Ja, also da gibt es eben auch israelische engagierte Menschen, die sich für die Rechte derjenigen, die in den Gebieten unter der Besatzung leben, einsetzen. Und das ist etwas, was mich auch sehr bewegt hat. Ich erzähle das auch in dem Buch. Ich bin mittlerweile befreundet mit dem Mann, der da als Jehuda beschrieben wird. Der setzt sich dafür ein, dass Menschen nicht vertrieben werden, dass das Militär die Rechte dieser Menschen dort achtet. Und er ist jemand, der selber in der israelischen Armee als Besatzungssoldat dort eingesetzt war und irgendwann gemerkt hat, was ich hier mache, ist nicht richtig. Das ist nicht Verteidigung, das ist Besatzung. Mhm. Und ich stehe jederzeit, hat dieser Soldat, israelische Soldat gesagt, stehe jederzeit zur Verfügung, wenn wir von außen angegriffen werden. Aber ich verstehe mich nicht als Besatzungssoldat, der mehr als 50 Jahre nach der Besatzung dieser Gebiete das hier verewigt und Menschen unterdrückt. Und das ist etwas, was in der israelischen Gesellschaft mittlerweile eine Minderheit darstellt, diese Art von Bewusstsein. Aber das müssen wir eben auch sehen. Es gibt immer noch diese engagierten Leute, die auch diese Regierung kritisieren, die ein anderes Israel wollen.
Glauben Sie an eine Lösung des Konflikts, die Zwei-Staaten-Lösung? Oder sagen Sie, das ist schwierig nach all dem, was passiert ist?
Im Moment gibt es auf beiden Seiten nicht das Vertrauen, das man dafür braucht, und den Glauben daran. Im Moment kann man nur alles dafür tun, dass sie weiter möglich bleibt. Dass also nicht Tatsachen geschaffen werden, die das von vornherein ausschließen, dass es sowas jemals geben wird. Und leider muss man sagen, das, was jetzt gerade passiert, deshalb kritisiere ich das auch so, ist eigentlich darauf gerichtet, einen palästinensischen Staat unmöglich zu machen. Und das bedeutet dann am Ende etwas, das uns wirklich sehr stark von Israel entfernen wird. Wenn permanent eine Bevölkerung entrechtet unter israelischer Herrschaft lebt.
In Ihrem Buch schreiben Sie, Herr Lau, China ist einer der schwierigsten Partner für Deutschland. Warum?
Ja, wir haben China als Land der Möglichkeiten und sozusagen der endlosen Gewinnchancen lange angesehen, als diese Werkbank für die deutsche Industrie und natürlich auch einen riesigen Markt für unsere Autos. Und das hat sich ja seit Jahren schon stark geändert. Und jetzt stehen wir eigentlich vor so einer Art Schocksituation, dass sich die Balance komplett verkehrt, nämlich China hat über die Lieferketten, wir haben es im letzten Jahr erlebt mit den sogenannten seltenen Erden, Möglichkeiten, die Industrie in Deutschland lahmzulegen, weil die praktisch ein Monopol auf diese Stoffe haben, die man in allen Hightech-Produkten braucht. Und das haben die systematisch, strategisch vorbereitet, klug wie sie sind, dass sie sich unabhängig gemacht haben von diesen Lieferketten und andere abhängig, wir. Unter anderem.
Also setzen das ein bisschen wie eine Waffe auch ein mittlerweile.
Sie setzen das wie eine Waffe ein. Und das ist etwas, wo wir, ich glaube, aus einer Gutmütigkeit und aus diesem Glauben, das sei doch nicht im chinesischen Interesse, diese herrlichen gemeinsamen Beziehungen so zu instrumentalisieren, haben wir das geschehen lassen. Die Warnungen vor dieser Art von Abhängigkeit gab es schon lange. Aber man produziert hier in Deutschland immer nach diesem Prinzip just in time. Ja, wir kriegen die Dinge schon dann, wenn wir sie brauchen. Und das ist ja auch viel rationaler. Dann brauchen wir keine Lagerstätten anzulegen. Dann brauchen wir nicht zu investieren in diese Absicherung. Ich glaube, dass die Corona-Epidemie so ein Moment war, wo wir gemerkt haben, dass selbst ganz einfache Dinge wie solche Masken, die ja keine Hightech-Produkte sind, wenn wir die nicht selbst herstellen können, plötzlich ein super Risiko darstellen. Und seither fängt man an, diese ganzen Ketten neu anzugucken und unter dem Aspekt Sicherheit und Risiko zu betrachten. Nicht nur unter dem wirtschaftlichen Aspekt, ist das profitabel oder so. Aber wir sind sehr spät dran. Die Chinesen haben das viel früher angefangen.
Kommt einem irgendwie bekannt vor vom russischen Gas? Die Falle oder dieselbe Situation, die man sich da manövriert hat nochmal?
Ganz genau, aber es ist womöglich noch gravierender, denn beim Gas kann man umstellen. Wir haben es geschafft, auch unter hohen Kosten, aber immerhin, wir brauchen fast kein russisches Gas mehr. Bei China ist es natürlich ganz anders, denn das ist nicht nur ein Produkt, von dem wir abhängig sind, sondern es ist mittlerweile auch die chinesische Technologieführerschaft. Das ist ja etwas Neues für die deutsche Identität auch. Wir haben uns gesehen als die Ingenieure, die einen Diesel in einer Weise herstellen können wie kein anderer. Stimmt auch. Ja, und jetzt stehen wir vor der Tatsache, dass bei den Zukunftstechnologien, bei der Batterietechnik und bei der Elektronik, beim autonomen Fahren und bei all diesen Dingen und bei der künstlichen Intelligenz die Chinesen weit vor uns sind. Und wir eigentlich jetzt, früher haben wir immer gefürchtet, die klauen unsere Technologie, jetzt haben wir ein Interesse daran, auch an deren Erkenntnissen beteiligt zu werden. Und auch das machen die natürlich zum Instrument. Unser Wohlverhalten sich dabei zu erkaufen.
Also auch da wurde man überrumpelt ein Stück weit, dass China sich schneller entwickelt hat, als man das erwartet hat. Und das Ganze noch ohne bürgerliche Freiheiten.
Ja, das ist natürlich eine der Hauptirritationen. Wir, ich auch, muss mich da einschließen, haben immer gedacht, mit dieser unfreien Gesellschaft, die sie haben, mit dieser Parteiherrschaft, den Fünfjahresplänen und all diesen Sachen, können die nur bis zu einem gewissen Grad wirklich kreativ sein. Nur eine freie Gesellschaft kann wirklich auch in der Forschung, in der Wissenschaft revolutionäre Dinge machen. Und jetzt stellen wir leider fest, das stimmt so nicht. Es ist eben sehr wohl möglich, politische Freiheiten, bürgerliche Freiheiten zu trennen von einer dynamischen Wirtschaft und Wissenschaft und von Ingenieursgeniehaftigkeit, wie man sie in China erlebt. Es gibt sogar eine Verhärtung beim Totalitarismus dieses Regimes. Überall sind Kameras. Ja. Ideologischer ist es unter Xi Jinping geworden. Und zugleich sind sie erfindungsreicher in der Technik. Und das ist sehr, sehr irritierend für unser Mindset, das wir in Europa haben.
Haben Sie diese Innovationskraft selbst auch erlebt vor Ort?
Und ja, ich war im Dezember zuletzt in China in der Technologiemetropole Shenzhen.
Bei Hongkong ist das in der Nähe.
Genau, das ist direkt in der Nähe von Hongkong und das ist so ein bisschen das chinesische Silicon Valley. Und da kann man diese Roboter, die man mittlerweile gesehen hat, die wurden auch Friedrich Merz vorgeführt, die dann irgendwelche Kunststücke und Tänze vorführen, kann man beobachten. Künstliche Intelligenz wird mittlerweile in alle Produkte integriert. Die Firma Huawei, die wir hier in Deutschland kennen als Handyhersteller, ist in Wahrheit mittlerweile ein Unternehmen, das die komplette Ausstattung eines elektrifizierten Staates bereitstellt. Erneuerbare Energie, künstliche Intelligenz zur Steuerung der Netzschwankungen, Elektroautos bauen die, Banking machen sie und. Und das ist ein Unternehmen, aber sehr staatsnah und die erfüllen auch gewissermaßen Strategien, die von oben vorgegeben werden. Und das ist auf eine Weise, dass man denkt, man ist in die Zukunft gereist, vorangeschritten, zugleich bewundernswert und auch ein bisschen beängstigend.
Und trotz all dieser Entwicklungen, Abhängigkeit und Risiken, die damit verbunden sind, investieren deutsche Unternehmen weiterhin in China. Gerade hat BASF das weltweit größte Chemiewerk in China eröffnet, über 8 Milliarden Euro investiert. Sie haben einen der BASF-Manager auch getroffen und mit ihm gesprochen. Wie erklären die einem das, dass sie bereit sind, diese Risiken trotzdem einzugehen?
Ja, ich habe diesen Lobbyisten, der also die Verbindungen zur Politik in Berlin und in Europa aufrechterhält für BASF, den habe ich damals gefragt, ja, aber ist das nicht wahnsinnig riskant? Wir reden doch schon darüber, dass es auch in dieser Region Krisen geben könnte. Taiwan, ist China vielleicht Taiwan angreift, wenn sowas passiert, ist ihr Investment doch weg. Und dann hat der Mann mir erklärt, naja, ganz so ist es nicht, denn wir produzieren ja in China für China. Wir müssen diese Produkte also gar nicht mehr von dort in alle Welt dann exportieren, sondern wir haben uns eigentlich abgesichert für so einen Fall. Mit anderen Worten, wir machen dann einfach weiter. Und das finde ich für ein deutsches Unternehmen, das ja hier auch immer noch so quasi offiziell einer der großen Champions in Deutschland ist und im Zweifelsfall auch darauf rechnet, dass der Staat etwas tut, um ihnen zu helfen, wenn sie in Not sind, finde ich das wirklich eine kühne These, ne? Dass man das so machen kann. BASF war ja durch Tochterfirmen auch beteiligt an der Gasexploration in Russland. Und man hat eigentlich aus dieser Pleite, dass das ganze Investment dort weg war mit dem Krieg, nicht gelernt, dass man sich jetzt risikobewusster aufstellen muss. Das Argument ist, drehen die sogar um, die sagen, wenn wir in China nicht präsent wären, wäre das riskanter für uns. Denn das ist ein so großer Markt, wenn wir da nicht da sind, dann sind wir ohnehin nicht in dieser ersten Liga.
Was sagt uns das über Unternehmen wie die BASF?
Die BASF sehen letztlich den Staat als eine Art Dienstleister in der Not und die Allgemeinheit wird dann aufkommen müssen, wenn es denn doch schief geht. Und ansonsten fällt man seine Entscheidungen unabhängig von der Idee, die staatlicherseits vorgegeben wird. Wir haben eine China-Strategie in Deutschland, die hat das Hauptwort De-Risking, Risikominderung. Alle Unternehmen werden aufgefordert, ihre Risiken zu streuen, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Da sagt ein Unternehmen wie BASF, sorry, aber können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Wir machen es einfach mal.
Das Überraschende oder Erstaunliche ist auch bei diesem Chemiewerk von BASF in China, dass es größtenteils mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Und wir hier drüber diskutieren, dass wir unsere Industrie damit nicht gestemmt bekommen.
Ja, das ist Wahnsinn. Also es ist überhaupt interessant in China, auch über dieses Werk hinaus, wie pragmatisch diese Regierung in China mit der Energiefrage umgeht. Die nutzen schlichtweg alles. Sie nutzen, das muss man dazu sagen, auch noch sehr viel Kohle. Also es ist nicht gut für das Weltklima. Aber zugleich bauen sie unglaublich die Erneuerbaren aus, weil das auch unter diesem Sicherheitsaspekt, über den wir hier immer reden, eine kluge Idee ist. Sie machen sich zum Großteil unabhängig von Öl und Importen. Und das wiederum gibt ihnen politischen Spielraum. Wir sollten das hier in Europa auch so sehen. Da hat ein FDP-Minister, der jetzt nicht mehr in der Politik ist, mal was sehr Kluges gesagt. Er hat das Freiheitsenergien genannt. Das war Christian Lindner.
Sie haben Taiwan angesprochen. Wie groß ist die Gefahr, dass es wirklich zu einem Konflikt zwischen China und Taiwan kommt?
Die Gefahr ist groß und ich würde sagen, sie steigt tendenziell von Jahr zu Jahr, denn die Ansage von der Führung in China ist ganz klar. Wir wollen dieses Problem aus ihrer Sicht nicht künftigen Generationen überlassen. Problem heißt hier, sie betrachten Taiwan als abtrünnige Provinz, was historisch nicht richtig ist. Ich erkläre im Buch auch, wie kompliziert die ganze Geschichte dieser Insel ist. Fest steht, diese Insel sieht sich selbst nicht als Teil Chinas, sondern die haben eine eigene Verwaltung, die haben demokratische Wahlen, die haben eine eigene Währung, die haben eine Fluglinie, die haben eigene Pässe, wie ein souveränes Land. Und die wollen nicht unter die Führung in Peking geraten. Das will Xi Jinping nicht zulassen. Ich glaube, aus einem ähnlichen Grund, wie Putin nicht ertragen kann, dass die Ukraine ein demokratisches Land ist, kann Xi Jinping nicht ertragen, dass Taiwan selbstständig ist. Deshalb ist die Gefahr unheimlich groß. Ob es wirklich zu einem direkten kriegerischen Konflikt kommt oder ob die eine Blockade machen und versuchen, Taiwan sozusagen zu erpressen, das ist noch offen, aber wie auch immer, die Konsequenzen für die gesamte Welt und auch für uns werden gigantisch sein. Denn die Großzahl der besten Chips in der Welt, die überall in unseren Geräten drin sind, die kommt halt aus Taiwan. Und eine Unterbrechung dieser Lieferung und eine Krise in dieser Taiwanstraße wäre um ein X-faches größer als das, was wir jetzt erleben mit dieser Straße von Hormuz.
Wie versucht Taiwan sich gegen diese Übernahme von China zu wehren?
Die haben ein Wort, das ich sehr sprechend finde, das heißt Stachelschwein-Strategie. Das heißt, sie können natürlich nicht auf derselben Ebene mit China in einen Konflikt gehen bei Kampfflugzeugen, Schiffen, Panzern. China ist um ein Vielfaches größer und mächtiger. Also versucht man sich so zu rüsten, dass man ein Stachelschwein ist, also sozusagen unverdaulich für einen Angreifer, der sich dabei sehr wehtun würde, wenn er das wagt, mit vor allen Dingen Defensivwaffen, die man überall auf der Insel verstecken kann, die man auch nicht leicht in einem Schlag sozusagen ausschalten kann, mit einer ganzen Menge von asymmetrischen Strategien. Und dann ist natürlich der wirtschaftliche Aspekt für Taiwan sehr wichtig. Diese Verbindung, die Taiwan in alle Welt hat, schafft ein Interesse der ganzen Welt, Europas, auch Amerikas, dass da nichts passiert. Und dadurch hat man die Augen auf sich gerichtet. Niemand kann das zulassen eigentlich, dass Taiwan einfach China einverleibt wird. Und das ist wie eine Art Schutzschild, ein politisch-wirtschaftlichen Schutzschild, den man aus taiwanischer Sicht darin sieht.
Könnte China auf seinem Weg an die Weltspitze noch ins Stolpern kommen?
Ja, da gibt es sehr viele Probleme in diesem Land. Also eben habe ich die Fortschrittlichkeit in der Technik und der Wirtschaft beschrieben. Aber es gibt ein Demografieproblem. Das ist eine rapide alternde Gesellschaft. Es gibt ein Arbeitslosigkeitsproblem bei den Jugendlichen. Es gibt einen Immobilienboom, eine riesige Immobilienblase. Man hat viel zu viel gebaut und die Menschen haben ihre Altersvorsorge komplett in Immobilien investiert. Das ist also super heikel für die Regierung, wenn da irgendetwas ins Rutschen kommen sollte. Und man muss dazu sagen, auch China hat seit 1979 keinen Krieg mehr geführt. Und auch das war kein großer Krieg. Die sind also nicht wie die Amerikaner, die sozusagen vor Kraft kaum laufen können, aufgestellt als eine Supermacht auf gleicher Ebene wie Amerika. Sie rüsten enorm auf, bedrohlich auch bei den Atomwaffen und so weiter. Aber vielleicht gibt es da auch immer noch vernünftige Kräfte in der Führung, die sagen, das ist zu riskant. Wir könnten alles gefährden, was wir erreicht haben in all den Jahrzehnten.
Und wenn wir nochmal auf unsere Beziehung zu China schauen, wie könnten wir uns unabhängiger machen? Oder können wir das überhaupt noch von China?
Ja, das ist ganz schwierig, denn es gibt keinen Ersatz 1:1 für China. Für die deutsche Industrie ist das natürlich in gewisser Weise auch sehr bequem, in einem autoritären Land Geschäfte zu machen, wo man immer genau weiß, wen man anrufen und wen man im Zweifelsfall bestechen muss. Das kann man ja auch mal so aussprechen. Das ist für die Industrie durchaus, macht die Sache einfacher als in Ländern, die etwas chaotischer organisiert sind und vielleicht auch einen riesigen Markt haben wie Indien. Ja, Indien wird immer genannt als ein möglicher Ort, an dem man diversifizieren könnte. Und nun haben wir von der EU aus auch ein Freihandelsabkommen mit Indien geschlossen, was ich für sehr gut halte. Aber Indien ist einfach noch nicht so ein Kraftpaket wie China, dass das 1:1 das ersetzen könnte. Man wird also ganz viele unterschiedliche, auch kleinere, mittlere Partnerschaften brauchen, um sich abzusichern. Und ich glaube, man wird nie ganz aus China rausgehen, es sei denn, es kommt wirklich zum Konflikt. Aber das muss man vielleicht auch gar nicht. Man muss ein bisschen balancieren und Risiko streuen. Darum geht's.
Sie waren von 2013 bis 2022 Außenpolitikchef der Zeit und sind heute internationaler Korrespondent für die Wochenzeitung. Für Ihr aktuelles Buch »Der Westen sind jetzt wir« haben Sie die bestimmenden Personen der Weltpolitik bei ihren Reisen, Terminen und Gipfeln rund um die Welt begleitet. Erlauben Sie uns mal einen Blick hinter die Kulissen. Was haben Sie dabei erlebt, was wir in den Nachrichten nicht sehen?
Ja, also zum Beispiel eine sehr interessante Reise war kurz vor dem Krieg Putins gegen die Ukraine mit Olaf Scholz, als er versucht hat, doch noch diplomatisch etwas zu erreichen und Putin zu bremsen. Da waren wir in Kiew und auf dem Weg dahin gibt es dann in der Maschine gibt es dann immer einen sogenannten Hintergrund. Man darf daraus nicht wörtlich zitieren, aber der Kanzler kommt dann und spricht mit uns und gibt uns schon so einen Rahmen und eine Einschätzung. Was will er erreichen? Wie sieht er sein Gegenüber und so weiter? Und interessant war auf diesem Flug, dass Olaf Scholz dann darauf zu sprechen kam, dass er sich mit dem historischen Aufsatz von Putin beschäftigt hatte, in dem Putin gesagt hatte, die Ukraine und Russland sind ein Volk. Also in Putins Kopf eigentlich die Rechtfertigung für diesen Krieg.
2021
war das. Und ich fand es ganz interessant, dass Olaf Scholz das von sich aus erzählte, dass er sich damit beschäftigt hat und dass er versucht hatte, das zu verstehen, was geht im Kopf von diesem Putin vor. Er hatte auch mit Experten gesprochen. Und diese Ideologie, die der Putin da definiert hatte, die hatte ihn unglaublich irritiert. Und er sagte dann letztlich so, ohne das jetzt wörtlich zu zitieren, ja, ob man mit so einem Mann überhaupt noch auf einen Nenner kommt oder ob der sich schon in seiner eigenen Welt abgekopselt hat, das werden wir dann sehen. Wir werden es jetzt versuchen. Und das war für mich so ein Moment, wo ich auch verstanden habe, dass auch so ein Bundeskanzler an die Grenzen seiner Routine und seiner Beratung kommt und manchmal in Situationen ist, wo man wirklich Neuland betritt. Und ich fand auch interessant, dass er also auch wirklich neugierig war, auch zu verstehen, was geht in diesem Gegenüber vor.
Ist es häufig so, dass Sie dann eben so gut auch vorbereitet sind und versuchen, das Gegenüber zu verstehen, zu lesen?
Ja. Also ich glaube, das ist nicht bei allen gleichermaßen so. Ich würde glauben, dass Donald Trump sich nicht interessiert für das, was die andere Seite beschäftigt. Aber bei den deutschen Bundeskanzlern oder auch Außenministern, die ich begleitet habe, war das eigentlich immer so. Und zum Beispiel Friedrich Merz, jetzt, der hat einen China-Besuch gemacht. Und ich weiß von Leuten, die dabei waren, dass er vor diesem Besuch eine Runde im Kanzleramt gemacht hat mit Leuten aus der Wirtschaft, mit Experten, die sich mit China beschäftigt haben, die lange dort gelebt haben, mit jemandem, der ein Buch über Taiwan geschrieben hat. Die lädt er dann zum Abendessen ein und mit denen redet er und macht sich seine Notizen. Und das finde ich gut und richtig und irgendwie auch beruhigend zu wissen, dass unsere Leute da eine Neugier haben und verstehen wollen. Wirklich verstehen wollen, was treibt die andere Seite, weil das es besser, leichter macht, auch seine eigene Politik darauf einzustellen.
Was haben Sie noch erlebt auf solchen Reisen, wie Diplomatie funktioniert?
Ja, ich habe einmal erlebt, wie sie nicht funktioniert. Und das ist auch ein interessanter Moment gewesen. Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident in seiner zweiten Amtszeit machte seinen Antrittsbesuch in Polen und es gab eine Einladung, dort mitzureisen. Ich war dabei. Was wir nicht wussten als mitreisende Journalisten, eigentlich war der Plan, weiter in die Ukraine zu reisen. Das wurde aber geheim gehalten. Es war kurz nach Beginn des Krieges. Das muss im Mai 2022 gewesen sein. Und dann waren wir in Warschau und auf einmal kam die Nachricht, die Ukrainer wollen Frank-Walter Steinmeier diesen Besuch nicht genehmigen.
Seine Rolle in der Russlandpolitik vorher.
Genau, weil sie das kritisch gesehen haben, wie sehr er sich immer verständlich gegenüber Russland gezeigt hat. Und dann saßen wir in Warschau in der deutschen Botschaft. Frank-Walter Steinmeier war wie von den Kopf geschlagen, dass die anderen Präsidenten der baltischen Staaten und Polens weiterreisten und er war unerwünscht. Und er musste in dieser Lage jetzt erklären, was hier passiert und er hatte wirklich kaum Worte dafür. Das war ein ganz undiplomatischer Akt. Das macht man eigentlich überhaupt nicht, so jemanden auszuladen, der eigentlich schon auf dem Weg ist. Es war ein Affront. Aber es war auch eine Botschaft an Deutschland von den Ukrainern. Wir kritisieren eure Russlandpolitik, die hat etwas damit zu tun, mit dem Problem, in dem wir hier jetzt stecken. Und bitte denkt mal darüber nach, was ihr für Fehler gemacht habt. Und das fand ich einen sehr bedeutsamen Moment innerhalb Europas auch, weil damit Deutschland plötzlich sozusagen auf der Büßerbank saß. Für Steinmeier eine ganz schreckliche Situation. Also. Aber sehr lehrreich dafür, dass Diplomatie manchmal auch zu Mitteln greift, die explizit undiplomatisch sind in solchen Krisensituationen.
Bei der Diplomatie kommt es ja häufig auch auf das Protokoll, auf Gesten, kleine Symbole an. Was für Gesten und Symbole kommen dabei auch zum Einsatz?
Ja, zum Beispiel ist es schon alleine, wie ich eine Reise plane, mit welchen Stationen, kann eine Botschaft beinhalten. Das hat unser Außenminister Wadephul in China zu spüren bekommen, weil er vorher einen Japan-Besuch gemacht hat, bei dem er dann auch sich sehr solidarisch mit Japan gezeigt hat. Und zwischen Japan und China gibt es nun mal enorme Spannungen aus der Geschichte, aber auch aktuell über die Macht in dieser Region. Und in China hat man das als eine Art Brüskierung empfunden, dass er zuerst nach Japan fährt und dann erst nach China. Ich glaube, Wadephul wollte explizit ein Zeichen setzen. Wir nehmen unseren Partner Japan sehr ernst und auch seine Ängste vor China. Aber die Kosten waren dann wiederum in China zu bezahlen, weil man dann dort kriegte er bestimmte Termine gar nicht. Ja. Und so ist also das Protokoll, was Sie angesprochen haben, die Leute, die planen, wie soll die Route denn verlaufen und was besuchen wir, welche Gesten setzen wir, die hat schon ganz viel mit Diplomatie zu tun, bevor ein einziges Wort gesagt worden ist.
Also auf Fingerspitzengefühl
gefragt. Ja, absolut.
Wie wichtig sind dabei aber auch persönliche Treffen und was passiert, wenn der offizielle Teil rum ist, quasi in Anführungszeichen der gemütliche, der informelle Teil beginnt?
Ja, das ist sehr wichtig. Das Persönliche kriegen wir dann natürlich in der Regel nicht zu sehen. Wenn wir merken, dass es da etwas gibt, dann ist es in der Regel, es gibt eine Krise und man hat sich nicht verstanden. Aber auf dieser Ebene der Politik sind persönliche Beziehungen unglaublich wichtig. Wir kennen das aus den Zeiten von Helmut Kohl. Der hatte, damals gab es noch ein Rolodex, wo man seine ganzen Telefonnummern auf dem Schreibtisch stehen hatte. Der hat alle angerufen, von denen er was wollte. Aber auch nicht nur, wenn er was wollte. Der hat Beziehungen gepflegt, damit in der Krise man dann schnell auf einem Nenner war. Und das ist entscheidend wichtig. Friedrich Merz hat deshalb, obwohl er mit Sicherheit keine wahnsinnigen persönlichen Sympathien für Donald Trump hat, von vornherein versucht, ein gutes Verhältnis zu dem aufzubauen, damit man überhaupt Botschaften auch setzen kann. Und ja, dann hat er irgendwelche persönlichen netten Geschenke mitgebracht, wie diese Geburtsurkunde des Trump-Großvaters aus der Pfalz und so. Man versucht also, Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Und das ist nicht nur Protokoll. Ja, das ist nicht nur irgendeine Pflicht, sondern das ist eine Währung, in der hart bezahlt wird, wenn es dann zur Krise kommt. Ja, wenn man die Telefonnummer hat, wenn man den direkten Draht hat, kann man vielleicht etwas erreichen. Mir fällt noch ein anderes Beispiel an, nicht ein deutscher Politiker, aber der finnische Präsident Stubb. Ja, Alexander Stubb, der ist ein sehr guter Golfspieler. Und der setzt das gezielt in der Außenpolitik ein. Der geht immer mit Donald Trump Golf spielen. Das ist ja das größte Hobby von Donald Trump. Und das hat nun gar nichts zu tun mit großer Politik. Aber dadurch entsteht eine Art von Chemie zwischen diesen beiden, die man, glaube ich, bei Donald Trump nur über Golf herstellen kann. Das ist nun mal jetzt nicht jedem gegeben. Stubb ist offenbar ein sehr guter Golfspieler. Und setzt das ganz gezielt ein und erreicht damit für Finnland einigermaßen viel.
Also kann sein, dass da auch schon die ein oder andere Entscheidung dann auf dem Golfplatz offenbar
getroffen wurde. Auf dem Golfplatz hat er dann Donald Trump eine ganze kleine Flotte von Eisbrecherschiffen verkauft, die Finnland herstellt und die offenbar sehr gut sind. Und ja, so läuft das.
Wie werden sonst Entscheidungen gefällt, ja, auf diplomatischem Parkett?
Ja, in der Regel hängt es nicht allein an diesen Personen. Die Personen sind wichtig, um sozusagen den finalen Schliff zu geben. Das ist anders bei Donald Trump, weil das ist eine personalisierte Herrschaft, wie wir die sonst in Amerika nie gekannt haben. Das Auswärtige Amt Amerikas, der Secretary of State, das spielt praktisch keine Rolle. Die Beamten sind an den Rand gedrängt. Aber normalerweise läuft das halt so, dass die in langen, langen Vorbereitungen, vielen Sitzungen, die Sprache für irgendwelche Abkommen oder gemeinsame Erklärungen vorbereiten. Es wird um jedes Wort gerungen. Und nur Experten können dann genau immer die Bedeutung auch ermessen, warum steht hier dies und nicht das. Und das ist eine mühsame und versteckte Arbeit, die diese Diplomaten leisten, die man, glaube ich, nicht hoch genug schätzen kann. Leider leben wir gerade in Zeiten, wo das alles entwertet wird, weil große Männer glauben, sie wissen alles besser.
Aus Ihrer Erfahrung, der Sie viel in der Welt unterwegs waren, wie wird die deutsche Außenpolitik mittlerweile wahrgenommen und welche Rolle spielt Deutschland überhaupt noch in der Außenpolitik?
Deutschland ist gerade durch die Krise, über die wir jetzt viel gesprochen haben, in Europa noch ein bisschen wichtiger geworden. Europa ist sich über viele Dinge nicht einig. Aber klar ist, wenn Deutschland nicht vorangeht in vielen Feldern, moderiert, Nationen zusammenführt, auch ins Risiko geht, bei der Verteidigung vorangeht, dann wird das nichts mit diesem gemeinsamen Europa. Deutschland ist da ganz entscheidend für unseren Kontinent.
Und wie wird Deutschland aber auch wahrgenommen?
Ja, das ist ein gemischtes Bild. Das hängt zum Teil auch etwas mit der Performance von Friedrich Merz zusammen.
Wobei man sagt, er sei ja Außenkanzler.
Absolut. Und ich finde es auch richtig, dass er das macht. Es ist eine Zeit außenpolitischer Krisen, die, wie wir schon besprochen haben, auch innenpolitisch enorme Folgen haben können. Es ist gar nicht so, dass er sich das aussuchen könnte, nicht Außenkanzler zu sein. Also gut, wenn er es ist, aber manchmal macht er halt Sachen, die dann von unseren Nachbarn nicht so toll gefunden werden. Zum Beispiel, als er letztens bei Trump war, da fing er an, die Spanier zu kritisieren, dass die nicht genug für Verteidigung ausgeben in der NATO. Nun ist das so, dass die Spanier sich eine Ausnahme ausverhandelt haben. Das ist nicht so, dass die einfach ihr Geld zusammenhalten. Das ist genehmigt, dass die erst langsam ihre Verteidigungsausgaben steigern. Und dann hat Merz daneben gesessen, als Trump Spanien angegriffen hat und hat nichts gesagt. Und ich finde, er hätte als führender europäischer Politiker was sagen müssen. Er hätte das erklären müssen, die Spanier in Schutz nehmen müssen. Stattdessen hat er Trump ein bisschen Recht gegeben. Und das ist nicht gut. Wir müssen da Einheit zeigen. Wir können dann die Differenzen hinter den Türen untereinander austragen. Aber man darf nicht außen stehen, Trump ist das in diesem Fall, da eine Lücke zeigen.
Man hat jetzt in unserem Gespräch gemerkt, klar, wie wichtig die Außenpolitik für Deutschland, aber auch für Europa ist. Wissen wir, wenn man das im Hinterkopf hat, genug über die Außenpolitik? Und was ist Ihnen auch wichtig, durch Ihre Arbeit als Journalist bei der Zeit uns mitzugeben?
Ich glaube, dass das Interesse, ich spüre das bei unseren Lesern, ich spüre das, wenn ich mit dem Buch unterwegs bin, enorm ist, weil das sehr fordernde, verwirrende und beängstigende Zeiten sind, in denen wir leben. Die Idee, mit dem ich dieses Buch geschrieben habe, ist auch ein bisschen mir selbst und auch Lesern etwas Mut zu machen, indem man durch dieses Chaos durchgeht, ein paar Linien zieht und versucht zu erklären, woher das kommt, dass wir in dieser Lage sind und auch ein bisschen deutlich zu machen, dass, ich spreche von Nullpunkten der Außenpolitik, an denen wir uns befinden, aber in Wahrheit fangen wir eben nicht wirklich bei Null an. Wir haben schon begonnen, uns umzustellen. Wir sprechen schon sehr viel mehr über Sicherheit. Wir geben mehr für Verteidigung aus. Ich halte das auch für richtig. Wir versuchen, diese Bündnisse zu schmieden mit Partnern jenseits unserer alten transatlantischen Partnerschaft. Das ist schon sehr wichtig. Die Europäer haben komplett die Finanzierung der Hilfe für die Ukraine übernommen. Das hätte man sich nicht vorstellen können, dass wir das schaffen. Es sind auch enorme Belastungen, das will ich gar nicht kleinreden, aber das ist schon mal was. Ja. Und insofern glaube ich, das Interesse ist da, die Menschen verfolgen das. Ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie noch direkter und offener über diese Dinge sprechen würde und dass sie nicht vor schwierigen Themen, wir haben über Israel schon gesprochen, das ist in Deutschland natürlich ein heikles und oft tabubehaftetes Thema, dass sie davor nicht so zurückschrecken. Ich glaube, viele Menschen haben Bedürfnis danach, da eine gewisse Klarheit zu bekommen.
Wir haben viel darüber geredet, wie wir in die Situation, in die Abhängigkeiten hineingeraten sind. Sind die Dinge, die Sie gerade eben angesprochen haben, auch eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen oder wie kommen wir da raus?
Ich glaube, wir müssen zum Beispiel von guten Beispielen lernen, von Nachbarn in Europa, die durchaus besser aufgestellt sind für diese fordernden Zeiten als wir. Das sind manchmal kleine Länder, die immer schon in einer gefährlichen Nachbarschaft gelebt haben und nicht wie wir das eine Zeit lang denken konnten, so die Vorstellung hatten, wir sind nur noch von Freunden umgeben. Und die Welt, das ist ja ein Spruch von Helmut Kohl gewesen nach der Wiedervereinigung. Und das war ja auch damals nicht falsch. Es war für Deutschland eine ganz großartige Situation, erstmals wirklich in unserer Nachbarschaft keine Konflikte mehr zu haben. Dann haben wir irgendwie gedacht, das dehnt sich jetzt immer weiter aus und wir leben in der besten aller Welten. Und nun finden wir uns in einer vollkommen anderen Situation vor. Und diese Länder, von denen ich spreche, die kleinen Länder am Rande Europas, Finnland haben wir schon eben angesprochen, auch die baltischen Länder, die haben Modelle entwickelt, wie man sich krisenfester aufstellen kann und wie man trotzdem eine offene Gesellschaft bleibt und Sozialstaaten bleibt.
Wie kriegen die Finnen das hin? Sie beschreiben da auch eine Geschichte in Ihrem Buch, wo Ihnen ein finnischer Kollege von einem geheimen Brief der Regierung an ihn erzählt.
Ja, das war bei einer Sicherheitskonferenz. Wir hatten ein paar Bier getrunken. Wir redeten über unsere Jobs. Wir machen ähnliche Dinge als Journalisten. Und er sagte, um dir mal zu erklären, wie das bei uns läuft mit Krisenvorsorge. Ich kriegte letztens einen Brief von irgendeinem Amt. Ich mache den auf und da steht drin, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Sie berechtigt sind, im Kriegsfall weiter Ihren Beruf auszuüben als Journalist. Und ich sagte, wie bitte? Ich war also erschrocken. Denken die schon vor für einen Kriegs- und Krisenfall? Und in einem zweiten Gedanken war er dann beruhigt und sagte, ich finde es eigentlich gut, dass über solche Sachen nachgedacht wird, dass geplant wird. Finnland hat die meisten Bunkerplätze pro Person in der Bevölkerung. Fast jeder kann im Zweifelsfall einen Schutzplatz finden. Wir haben in Berlin, ich habe nachgefragt, keinen einzigen funktionierenden Schutzbunker. Und wir wissen alle, dass der Drohnenkrieg und dass Angriffe auf die Infrastruktur in den Bereich der Möglichkeiten rücken. Und wir müssen darüber neu nachdenken. In Finnland kann man sehen, dass das gemacht werden kann ohne Militarisierung der Gesellschaft, ohne Hysterie. Und trotzdem ist man eine freie und offene Gesellschaft. Und Finnland ist sogar im Glücksindex, der jedes Jahr veröffentlicht wird, immer ganz weit oben. Und vielleicht hat es ja etwas damit zu tun, dass die Leute relaxter und ruhiger sind, weil über diese gefährlichen Dinge rational und ruhig und cool gesprochen wird.
Sie sich sicher fühlen auch. Ja, bei all den Krisen und Kriegen, über die wir gesprochen haben, mit Ihrer Erfahrung in der Außenpolitik, gibt es trotzdem etwas, das Sie positiv stimmt bei dem Blick in die Zukunft?
Ja, ich denke, dass dieser Moment, über den wir hier reden, auch ein Moment der Wahrheit ist. Ein Moment, wo man bestimmte falsche Vorstellungen, falsche Konzepte, auch durchaus Lebenslügen hinter sich lässt. Und wir sind nicht ohnmächtig, wir sind nicht hilflos. Es gibt bei uns, und das finde ich ein wirklich großes politisches Problem, leicht so eine Neigung dazu, sich überfordert zu fühlen von dieser sich verändernden Weltlage. Wir haben es auch sehr gut und bequem und schön warm gehabt, viele Jahre in diesem Land. Durchaus nicht jeder in der Bevölkerung, aber sozusagen als Land selbst. Wir kommen aus einer Zeit der Sicherheit und wir gehen in eine Zeit der Unsicherheit. Aber diese erlernte Hilflosigkeit, wie ich das nenne in dem Buch, die kann man auch hinter sich lassen. Und ja, das hat durchaus auch etwas von, ja, ich möchte nicht Befreiung sagen, aber es hat einen Moment von Erwachsenwerden, die Welt so anschauen, wie sie ist. Und das ist nicht nur negativ.
Vielen Dank, Herr Lauja, dass Sie uns diesen Blick hinter die Kulissen der deutschen Außenpolitik erlaubt haben. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Jäger.
Aus dem Leben. Jeden Mittwoch neu in ARD Sounds.